Liebe Geschwister, ich möchte gerne heute über die letzte Zeit vor Jesu Wiederkunft sprechen. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Text Der Weg ins ewige Glück. Mit dem Wort aus Jakobus 5, Verse 7 bis 8 möchte ich einleiten. So geduldet euch nun, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. Geduldet auch ihr euch, stärket eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Wir wollen uns heute mit den Ereignissen des kommenden Jesu beschäftigen und einen Ausblick auf die neue Erde richten. Ich denke, dass diese Vision, die eines Tages Realität wird, uns in unserer Zeitgeschichte Kraft schenken kann, sodass wir die kommenden Ereignisse widerstehen und auch noch anderen Menschen, solange die Gnadenzeit besteht, zu Jesus hinführen können. In diesen Stunden wollen wir bei all unseren Gedanken die Bibel antworten lassen. Es gibt also viele Bibeltexte heute. Seit Beginn des großen Streites im Himmel ist es Satans Plan, Gottes Gesetz umzustoßen und die Menschheit durch Verführungen auf seine Seite zu bringen. Um dieses Ziel zu erreichen, hat er sich gegen den Schöpfer gestellt. Obwohl er aus diesem Grund aus dem Himmel verstoßen wurde, hat er den Kampf gegen Gott auf Erden fortgesetzt. Offenbarung 12 enthüllt uns den Kampf zwischen Christus und Satan. Inmitten dieser Auseinandersetzungen zwischen den Mächten des Lichtes und der Finsternis steht die Gemeinde Christi hier auf Erden. Es geht um dieses Ringen, um die wahrhaftige Anbetung. Der Gegenspieler Gottes, Satan, beansprucht auch eine Anbetung. Lesen wir dazu Lukas 4, die Verse 5 bis 7. Da führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche in einem Augenblick. Und der Teufel sprach zu ihm: Dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir gegeben worden, und ich übergebe sie, wem ich will. Wenn du nun vor mir anbetest, so soll alles dir gehören. Und Jesus antwortete ihm und sprach: Weiche von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Satan hat ein falsches Anbetungssystem aufgerichtet, das durch die antichristlichen Mächte Millionen Menschen in den Bann hält. Und es führte zu einem Kampf, wie wir es in Offenbarung 12, Vers 7 lesen. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache und seine Engel kämpften. Das Kennwort der Gemeinde Christi in ihrer wahren Anbetung finden wir in Offenbarung 12, Vers 7. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Die Gebote Gottes und das Zeugnis Jesu sind die Merkzeichen der gläubigen Christi. Satans Ziel ist es, die Menschen zu täuschen und sie zur Übertretung des Gesetzes Gottes zu veranlassen. Egal, ob man das ganze Gesetz missachtet oder nur eines seiner Gebote verwirft, die Folgen werden letztendlich dieselben sein. Und wer da sündig an einem Gebot, verachtet das ganze Gesetz. Das bedeutet, man wird ganz schuldig, wie es in Jakobus 2, Vers 10 steht. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in dem Gebote fehlt, der ist im Allem schuldig geworden. Die Kirchengeschichtsbücher bezeugen die Blutspuren von der Kirche der Wüste, der treuen Nachfolger Christi, die bekannt sind unter dem Namen der Waldenser, Hugenotten, der Mährischen Brüder und viele andere. Man könnte aus diesem Thema eine eigene Stunde machen. Ich möchte es nur kurz anstreifen und einige Bibelstellen anführen, die das prophetische Zeitmaß erwähnen. In der Bibel finden wir es 7-mal, die Zahl Gottes. 7-mal wird das prophetische Zeitmaß erwähnt. Offenbarung 12, Vers 6 bis 14. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie einen von Gott bereiteten Ort hat, damit man sie dort 1260 Tage lang ernähre. Und es wurden der Frau 2 Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in der Wüste fliegen kann an ihren Ort, wo sie ernährt wird eine Zeit und 2 Zeiten und eine halbe Zeit. Und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Wort und Lästerung redete. Und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate lang. Aber den Vorhof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus und biss ihn nicht, denn er ist den Heidenvölkern übergeben worden. Und sie werden die heilige Stadt zertreten, 42 Monate lang. Und ich will meinen 2 Zeugen geben, dass sie weissagen werden, 1260 Jahre lang. Und er wird für freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben. Und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetz zu ändern, und sie werden in seine Gewalt gegeben für eine Zeit, 2 Zeiten und eine halbe Zeit. Es sind prophetische Zahlen. Und wie wir wissen, ist in der Prophetie jeder Tag ein Jahr. Unter dieser langen Dauer der 1260-jährigen Gewaltherrschaft der römischen Hierarchie wurde die Gemeinde Christi von Gott wie auf Adlersflügen getragen. Satan hat im Laufe der Jahrtausende die Lehren der Bibel verfälscht und dadurch Millionen von Menschen in Irrtümer geschickt, ohne dass sie es gemerkt haben. Dieses wird auch der letzte Kampf Satans sein, und wir als Kinder Gottes werden es massiv merken. Man findet Neid, böse Mutmaßungen, Heuchelei, Entfremdung, Zwietracht, Streit, Verrat des heiligen Vertrauens, Befriedigung sinnlicher Begierden und vieles mehr. Die Nachrichten sind voll davon, sei es in der Weltgeschichte oder in kirchlichen Publikationen. Im Juli 2024 wurde eine christliche Gruppe, die auf einem Boot auf dem Bodensee Missionsstunden gab, von einem anderen Boot angegriffen. Die Polizei fand bei diesem Angreifer Waffen auf dem Boot zum Töten. Hier sehen wir, wie Satan auch wirkt und Mission unterbinden möchte. Der ganze Bau religiöser Grundsätze und Lehren, die Grundlage und das Gerüst des gesellschaftlichen Lebens bilden sollten, scheint ins Schwanken geraten zu kommen, bereit zu verfallen. Geschichte wiederholt sich immer. Ein treffendes Beispiel dieser Wahrheit bietet uns die Geschichte der Juden zur Zeit Christi. Dadurch, dass sie sich der Welt hingaben und Gott und sein Wort vergaßen, waren ihre Sinne verfinstert und ihre Herzen irdisch und sinnlich geworden. Sie lebten in Ungewissheit hinsichtlich der Ankunft des Messias und verwarfen in ihrem Stolz und Unglauben den Erlöser. Das haben wir heute auch in Lektion betrachtet. Gott entzog auch dann noch nicht der jüdischen Nation die Erkenntnis oder einen Anteil an den Segnungen des Heils, aber alle, welche die Wahrheit verwarfen, verloren jegliches Verlangen nach der Gabe des Himmels. Es entspricht den Absichten Satans, den Schein der Religion zu wahren, wenn nur der Geist der lebendigen Gottseligkeit fehlt. Schwester White schrieb im Großen Kampf auf Seite 381, wo man die Botschaft der göttlichen Wahrheit geringschätzt und verachtet, dort wird Finsternis die Gemeinde überziehen, der Glaube und die Liebe erkalten und Entfremdung und Spaltungen treten ein. Erleben wir das nicht heute? Zur Zeit von Schwester White waren die gleichen Strömungen wie bei den Juden zur Zeit Jesu. Sie schreibt auf Seite 383, viele der Prediger rieten vom Studium der Weissagungen ab und lehrten, die prophetischen Bücher seien versiegelt und sollten nicht verstanden werden. Viele weigerten sich in dem blinden Vertrauen auf ihre Seelsorger, der Warnung Gehör zu verschenken. Andere wagten es nicht, sie zu bekennen, auf, dass sie nicht in den Bann getan würden. Und auf Seite 384 schreibt sie, viele der protestantischen Kirchen folgen Roms Beispiel der schriftfriedigen Verbindung mit den Königen auf Erden. Die Staatskirchen durch ihre Beziehung zu den weltlichen Regierungen und anderen Gemeinschaften, indem sie die Gunst der Welt suchen. Und später äußert sich Spurgeon folgendermaßen. Die anglikanische Kirche scheint ganz und gar durchsäuert zu sein von der Lehre, dass das Heil in den Sakramenten liege. Aber diejenigen, welche von dieser Kirche getrennt sind, sind gleichermaßen von philosophischem Unglauben durchdrungen. Auch die, vor denen wir bessere Dinge erwartet hätten, wenden sich einer nach dem anderen von den Grundpfeilern des Glaubens ab. Das innerste Herz Englands ist, glaube ich, ganz durchlöchert und von einem verderblichen Unglauben, der es noch wagt, auf die Kanzel zu steigen und sich christlich zu nennen. Und später sagte Robert Atkin, ein englischer Pastor, die wahrhaft Gerechten auf Erden werden weniger und niemand nimmt es zu Herzen. Die heutigen Bekenner der Religion in jeder Kirche lieben die Welt, passen sich ihr an, trachten nach persönlicher Bequemlichkeit und streben nach Ansehen. Wir sind reich und haben gar satt und bedürfen nichts. Den letzten Satz kennen wir aus der Laodicea-Geschichte. Offenbarung 18 verweist auf die Zeit, da die Kirche infolge der Verwerfung der dreifachen Engelsbotschaft aus Offenbarung 14, Vers 6 bis 12 völlig den Zustand erreicht haben wird, der durch den zweiten Engel vorhergesagt ist. Das Volk Gottes, das sich noch immer in Babylon befindet, wird dann aufgefordert werden, sich aus dieser Bindung zu lösen. Für uns ist der Vers 12 von Bedeutung. Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Was erleben wir heute? Sind wir in unserer Zeit nicht auch in dem Strudel des Vergessens der dreifachen Engelsbotschaft und sich dem Anpassen an andere Kirchen, um aus der Ecke der Sekte herauszukommen? Ist der Begriff der Freikirche es wert, finanzielle Mittel vom Staat zu bekommen für Hochschulen, Kindergärten und Grundschulen? Mitglied in ökumenischen Kreisen zu sein, um gleicher Partner unter Pastoren zu sein? Früher hatten wir Prediger, heute sind sie akademische Pastoren. Ich möchte das nicht negativ verstanden wissen. Es geht um die Entwicklung. In Österreich ist es ja noch wie früher, da sind es Prediger, keine Studierten. Sie sind aber auch nicht in ökumenischen Kreisen drin. Was ist der Preis dafür? Der Unglaube nimmt in erschreckendem Maße Überhand und nicht nur in der Welt, sondern auch unter den Gläubigen. Viele verleugnen Lehren, die die eigentlichen Grundpfeiler des christlichen Glaubens sind. Eine Vielzahl von Prediger und Professoren lehren ihren Gemeinden und ihren Schülern, dass Gottesgesetz verändert oder aufgehoben worden sei. Es geht in allen Kirchen. Menschen sind in vielfacher sexueller Vielfalt geboren und dürfen nicht ausgeschlossen werden, wenn sie ihre Neigungen ausleben. Vieles in der Bibel sei nur symbolisch zu sehen. Die Menschen, die noch glauben, Gottes Anforderungen seien noch immer gültig und müssten buchstäblich beachtet werden, werden verspottet und erleiden Schmach. Voriges Jahr sagte mir ein adventistischer Pastor, er glaube nicht, dass Dämonen in den Menschen sein könnten. Das sei nur bildlich zu sehen. In Adventisten heute, Ausgabe Juli, August 24, war auf Seite 6 ein Artikel von der Konferenz der Hanse-Vereinigung. Dr. Klingbeil, Finanzvorstand der Hanse-Vereinigung, ging auf das Konferenzthema Sein Friede verbindet ein. Entnommen aus Epheser 43. Bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die der Geist Gottes euch geschenkt hat. Der Frieden, der von Gott kommt, soll euch alle miteinander verbinden. Kurz danach, nach der Mittagspause, hielt Bruder Dennis Meyer, Präsident der Hanse-Vereinigung, in seiner Ansprache folgende Text. Jesus hat nicht gesagt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger und Jünger seid, dass ihr euch über Musik streitet, über die Gemeindeordnung, über Sexualität oder über Fragen der Lehre. Er wollte, dass wir an der Liebe erkannt werden. Zunächst kann man dem zustimmen. Wenn man aber bedenkt, dass in seinem Verband ein Prediger sich zuvor zu seiner Bisexualität öffentlich bekannt hatte und es auf Druck vieler Geschwister aus anderen Gemeinden des Verbandes ein Auflösungsvertrag mit dem Prediger gemacht wurde und es weiterhin heftige Diskussionen bis zur heutigen Zeit noch gibt, dass man ihm die Beglaubigung nicht entzogen hätte nach biblischer Weise, muss man nun diese Aussage unter einem anderen Licht sehen. Nur zum Verständnis, wenn man einen Auflösungsvertrag macht, kann derjenige in einem anderen Vereinigung, einem Verband wieder eingestellt werden als Pastor. Bei einem Entzug der Beglaubigung geht das nicht mehr. Was versteht die Bibel unter Einheit im Glauben? Wenn man den Johannesbrief Kapitel 17, Vers 21 bis 23 studiert, ich lese das mal, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Auch wenn man verschiedene Kommentare liest, dann ist die Grundlage das Wort Gottes. Und das besagt unter anderem, dass Gottes Wort unveränderlich ist, egal welcher Zeitgeist gerade herrscht. Jakobus 1, Vers 17 lehrt diese Unveränderlichkeit auch. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, von dem keine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht und Finsternis. Auch Jesus selbst sagte es in Matthäus 5, Verse 17 und 18. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Danke. Und aus diesen Worten folgere ich, dass der Herr Jesus sich auf eine Einheit in der Liebe bezieht, die in moralischer Ähnlichkeit besteht. Diese alle Schwestern und Brüder dürfen und sollen bleiben, was sie sind, in ihrer Verschiedenheit der Erkenntnis und der Reife. Aber gerade in dieser Verschiedenheit wird die Liebe wirksam, die für die Bedürfnisse der einen die Gaben und Kräfte der anderen eintreten lässt und so jenes einander bauen, einander trösten, einander mahnen schafft. Wie ihr es hier lesen könnt in Kolosser 3, Vers 16, 1. Thessalonicher 4, Vers 18 und 1. Thessalonicher 5, Vers 11. Es geht hier nicht um Glaubenswerte, die sind unveränderlich. Und daran wird man die Jünger Jesu, dass sie seinem Wort treu sind, auch wenn es nicht den Regeln der Gesellschaft entspricht. Auch hier könnte man mehr Gründe der Schrift einführen. Einheit bedeutet auch, dass wir im Gebet zusammenstehen und um den Geist Gottes bitten, damit er uns in der Wahrheit führt. Vertrauen wir blindlings den oberen Angestellten im Werk oder prüfen wir alles? Darum ist es vergeblich, bei Spannungen und Schwierigkeiten in der Gemeinde durch Diskussionen miteinander zur Einheit zurückzufinden. Nur durch gemeinsame Abwendung von uns selbst und Studium des Wortes Gottes durch den Heiligen Geist wird die Einheit in Liebe wiederhergestellt. Schwester Weid führt im Großen Kampf auf Seite 393 aus: Auch in unserer Gemeinschaft wirkt Satan, um uns von unserem biblischen Glauben abzubringen. Bei jeder Erweckung versucht Satan, solche hinzuzubringen, die ungeheiligten Herzens und unsteten Gemütes sind. Haben sie einige Wahrheiten angenommen und einen Platz bei den Gläubigen erlangt, so wirkt er durch sie, um Lehren zu verkünden, welche die Unbedachten täuschen. Und William Miller sagte: Viele unter uns, die angeblich völlig geheiligt sein wollen, folgen Menschensatzungen und scheinen ebenso wenig von der Wahrheit zu wissen wie andere, die nicht solche Ansprüche erheben. Ihr Lieben, ich möchte hier kein Urteil fällen. Das dürfen wir nicht. Wir dürfen nicht urteilen als Gläubige. Ich möchte euch nur zur Wachsamkeit aufrufen. Wir möchten doch alle das Ziel der Wiederkunft Jesu erreichen. Und dass in der Gemeinde beide Strömungen vorhanden sind, finden wir auch in Matthäus 17, Verse 28 bis 30. Jesus aber sprach zu ihnen: Das hat der Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm: Willst du nun, dass wir hingehen und es auch zusammenlesen? Er aber sprach: Nein, damit ihr nicht, indem ihr das Unkraut zusammenleset, zugleich mit dem Weizen ausraufet. Lasset beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Würden wir dieses Bibelwort beachten, dann würden wir viel weniger Diskussionen in der Gemeinde haben. Die Verkündigung der dreifachen Engelsbotschaft stünde dann im Mittelpunkt. Und um bei dem Bild von Matthäus 17 zu bleiben, würden wir dann als Weizen kräftig wachsen und das Unkraut verdrängen. Ihr wisst das ja, da wo guter Boden ist, wo Samen ist, wird das Unkraut verdrängt. Aber ich möchte nun von dem allgemeinen Bild der Menschheit sprechen, wo Satan missbraucht wird. In den Medien finden wir heute Gewalt, Mord und Raub. Die Nachrichten sind nur voll davon. Die Verbrechen werden in sensationeller Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Presse veröffentlicht in Einzelheiten jedes Verbrechen und weiht auf diese Weise andere in die Ausübung von Betrug, Räuberei und Mord ein, während Satan sich über diesen Erfolg der Berichterstattung freut. Wir sehen heute an Jugendlichen, wie sie Mitschüler ermorden und auch Lust an Menschen haben, in diesen Tod zu treiben durch Mobbing. Es ist traurig. Die Gerichte sprechen vielfach kein Recht mehr. Wir sehen es in den USA. Politiker und Wirtschaftsbosse werden von dem Verlangen nach Gewinn und Liebe zu sinnlichen Vergnügen hingetrieben. Wir sehen das auch in den Auswirkungen der Wirtschaftskrise. Unmäßigkeit im Lebenswandel hat die Fähigkeit vieler Menschen verändert, sodass Satan eine nahezu vollständige Herrschaft über sie ausübt. Rechtsgelehrte werden bestochen, verführt und hintergangen. Trunksucht, Schwelgerei, Leidenschaft, Neid, Unehrlichkeit in jeder Weise werden von denen verübt, die die Gesetze handhaben. Wir lesen das auch in Jesaja 49, Vers 14. Also wurde das Recht verdrängt und die Gerechtigkeit zog sich zurück, denn die Wahrheit strauchelte auf dem Markt und die Redlichkeit fand keinen Eingang. Geschichte von damals wiederholt sich heute. Was wir zurzeit erleben, ist die Fortsetzung der Sündengeschichte aus dem Himmel auf dieser Erde. Wir hatten den Text aus Offenbarung 12, Vers 7 und 9 ja schon gelesen. Deswegen lese ich ihn nicht nochmal vor. Satan führt einen Kampf über 6000 Jahre gegen Gott. Der Sieg Christi durch Tod und Auferstehung brachte den tieferen Fall Satans. Der Teufel hatte dann keinen Zutritt mehr zum Himmel. Und es steht in Lukas 10, Vers 18. Da sprach er zu ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Sein tiefer Fall bringt noch größeren Zorn und Satan weiß, dass seine Zeit kurz ist. Aber die Gemeinde hat einen Schutz. Die Gläubigen sind im Himmel eingezeichnet. Dein und mein Name steht im Lebensbuch. Und wir haben eine Zusage aus 1. Johannes 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Was kann da einem noch passieren? Aber wir sind Menschen und leben in dieser Zeit. Wir haben Gefühle und Gedanken, wie jeder andere auch. Wenn wir all diese schrecklichen Dinge der letzten Zeit sehen, kann es einem Angst und Bange werden. Aber Gott wird seine Kinder bewahren, wie es in Psalm 91, Vers 10 steht. Es wird dir kein Unglück zustoßen und keine Plage zu deinem Zelte sich nahen. Gott wird noch kurz vor seiner Wiederkunft bestimmt viele Gläubige zur Ruhe legen, weil die letzten Ereignisse sehr kräftezehrend sein werden. Nur eine kleine, verhältnismäßig kleine Schar wird Jesus live bei der Wiederkunft sehen und das sensationelle Ereignis sehen. Offenbarung 7 spricht von einer Schar, die versiegelt wird, bevor Gott den Befehl gibt, dass die vier Engel, die die Winde, die diese Erde noch zusammenhalten, loslassen sollen. Damit sind Kriegsstürme gemeint. Die Zahl der Gläubigen, die sich im allerletzten Glaubensringen als die vollendete Gemeinde Christi bewährt hat, ist in Vers 7 genannt. Wer überwindet, der wird es ererben. Und ich werde sein Gott sein. Und er wird mein Sohn sein. Und Offenbarung 7, Vers 4. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten. 144.000 Versiegelte. Aus allen Stämmen der Kinder Israels. Wer sind die 144.000? Ich habe hier mal eine Grafik gemacht. Aus Offenbarung 7, 1 bis 8 und Offenbarung 7, 9 bis 17. Ihr könnt es hier oben sehen. Es sind alle Gläubigen, die ab dem weltweiten Sonntagsgesetz sterben, werden in der Vorauferstehung zum Leben erweckt werden und mit den lebenden Gläubigen die Gruppe der 144.000 bilden. Deshalb wird in Offenbarung 14, Vers 13 auch über alle Gläubigen, die ab der Erfüllung der dritten Engelsbotschaft, also ab dem weltweiten Sonntagsgesetz sterben, ein besonderer Segen ausgesprochen. Sie haben die trübselige Zeit erfahren, eine Zeit, die es noch nie zuvor auf Erden gab. Sie sind während der letzten Plagen ohne Mittler Jesu gewesen. Sie sind immer Gott treu geblieben. Schauen wir uns an, wann sie auferstehen werden. Hier haben wir die Vorauferstehung. Wisst ihr, wer mit dabei sein wird? Auch diejenigen, die Jesus zerstochen haben. Sie werden aber zur Ruhe gelegt. Dann kommt die erste Auferstehung. aller Gläubigen. Da wünsche ich, dass wir alle mit dabei sind. Da kommt das Untersuchungsgericht von 1000 Jahren. Dann kommt die zweite Auferstehung der Ungläubigen, wo sie vernichtet werden. Es gab einen evangelischen Pastor, da habe ich eine Predigt gehört auf YouTube, der sagte, es ist egal, bei welcher Auferstehung wir dabei sind, Hauptsache wir erleben eine. Was eine fatale Aussage. Schauen wir uns auch an, welche Zusage Gott diesen Menschen macht. Jesaja 26, Verse 20 bis 21. So gehe nur mein Volk in deine Kammern und schließe die Tür hinter dir zu und verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergegangen ist. Denn siehe, der Herr wird von seinem Orte ausgehen, die Bosheit der Erdenbewohner an ihnen heimsuchen und die Erde wird das auf ihr vergossene Blut offenbaren und die auf ihr Erschlagenen nicht länger verbergen. Und das gilt auch während des Zeitraums der sieben Plagen. Aus Zeitgründen möchte ich auch hier auf dieses Thema nicht eingehen. Es ist auch wieder eine eigene Stunde. All das geschieht hier noch auf Erden. Aber wir haben auch tröstende Worte aus Jesaja 35, Vers 4. Saget den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Sehet, euer Gott, der kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Und Jesaja 41, Vers 13. So, da. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand stärkt und zu dir spricht, fürchte dich nicht, ich helfe dir. All diese Texte sind für unsere Endzeit. Also die Gläubigen, die zu dieser schweren Prüfungsstunde bis zum Gnadenschluss standhaft bleiben, wie es in Offenbarung 22, Vers 11 steht, gehören zu den 144.000, die Erlösten in Christo. Diese übrigen und Vollendeten des Herrn durchleben die Zeit der sieben Plagen, ohne davon betroffen zu werden. Sie sind geschützt. Lesen wir Psalm 91, Vers 10 bis 12. Kein Unglück wird dir zustoßen und keine Plage zu deinem Zelt sich nahen, denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Sobald Jesus seinen Dienst als Mittler im himmlischen Heiligtum niedergelegt hat, schließt die Zeit der Gnade. Offenbarung 8, Vers 1 spricht von einer Stille im Himmel. Und als es das siebte Siegel öffnete, entstand eine Stille im Himmel, etwa eine halbe Stunde lang. In der biblischen Prophetie ist die Zeitrechnung so: ein Jahr sind 360 Jahre, ein Monat 30 Jahre, ein Tag ein Jahr. Das sind eine Stunde, das ist der 24. Teil eines Tages, Jahres 15 Tage. Und eine halbe Stunde sind dann 7 Tage. Um es mal deutlich zu machen, könnt ihr es hier gut nachlesen. Die unheimliche Stille dauert etwa eine halbe Stunde. Das sind nach prophetischem Zeitmaß 7 Tage. Also die ganze Schöpfungswoche mit Sabbat. Hier finden wir eine wunderbare Parallele wie zur Zeit der Sintflut. Ein Engel Gottes verschloss die Tür der rettenden Arche. 7 Tage unheimliche Stille mit verschlossenen Türen der Arche. Und dann kam die schreckliche Flut, wie wir es in 1. Mose 7, Vers 10 lesen können. Und als die 7 Tage vergangen waren, kamen die Wasser der Sintflut auf Erden. Diese 7 Tage des Wartens waren eine Glaubensprüfung. Und man kann sich gut vorstellen, wie Noahs skeptische Nachbarn alle, die in der Arche waren, verspotteten. Vor allem aber schloss der Herr hinter ihnen zu. Nur er brauchte die Tür nicht zu schließen, um jemanden von außen von der Arche fernzuhalten. Das tat Gott auf seine Weise. Nach demselben Muster ist es niemals die Aufgabe von Gottes Dienern, Menschen von der Erlösung auszuschließen. Wenn die Tür geschlossen werden muss, wird Gott das tun. Gottes Diener mögen sie warnen, aber Gott hat das letzte Wort, nicht der Mensch. Man könnte sagen, dass Gott die Tür zu Noah Zeit bis zur letzten Minute offen gehalten hat. Aber irgendwann musste sie geschlossen werden. Wenn die Tür offen ist, ist sie offen. Und wenn die Tür zu ist, dann ist sie geschlossen. Jesus ist derjenige, der öffnet, sodass niemand zuschließt oder niemand öffnet. Offenbarung 3, Vers 7. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt und zuschließt, sodass niemand öffnet. Die Zeit der Bewährung hat ein Ende, 40 Tage. Aber das gilt auch für den Tag der Gnade. Wir finden es in 1. Mose 7, Vers 12. Und ein Regen kam auf die Erde 40 Tage und 40 Nächte. Komm zu Jesus, solange die Tür offen ist, und bringe dich dort vor dem bevorstehenden Gericht in Sicherheit. In der Bibel wird die Zahl 40 mit Prüfungen und Prozessen der Reinigung in Verbindung gebracht. Besonders dann, wenn etwas Neues und Bedeutsames geschieht. Dies wird in folgenden Fällen deutlich. Mose brachte 40 Tage auf dem Berg Sinai zu. Die Kundschafter blieben 40 Tage in Kanaan. Israel war 40 Jahre lang in der Wüste. Elia machte eine wundersame Reise zum Sinai, die 40 Tage dauerte. Jesus wurde 40 Tage lang in der Wüste versucht. Auch das wäre eine eigenständige Predigt. Und nun lesen wir hier wieder von der gleichen Zeitspanne. Nach dieser Stille von 7 Tagen werden Gottes Zornesschalen ausgegossen. Daniel 12, Vers 1. Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Der unausdenkbare, dramatische Abschluss, den ein Mensch nicht beschreiben kann, finden wir in Offenbarung 9, Vers 6. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und ihn nicht finden, und sie werden begehren zu sterben, und der Tod wird vor ihnen fliehen. Die lebendigen Erlösten durchleben während der Zeit der sieben Plagen die Zeit der Angst in Jakob, wie wir es hier auch auf der Leinwand aus Jeremia 30, Vers 7 lesen können. Denn groß ist jener Tag und seinesgleichen ist nicht gewesen, und es ist eine Zeit der Angst für Jakob, doch soll ihm daraus geholfen werden. Und unmittelbar, und dann lesen wir auch noch, das sind die Ereignisse. Schlimme Geschwüre bei Menschen und bei Tieren. Meerwasser wird zu Blut und Tod aller Meereslebewesen. Flüsse und Quellen werden zu Blut. Sonne versenkt Menschen mit großer Hitze. Reich des Tieres wird verfinstert. Austrocknung des Stromes Euphrat. Viele Vorboten davon erleben wir doch schon heute, wenn wir die ganzen Klimakatastrophen noch verfolgen. Unmittelbar vor dem Abschluss des sieben Zornesgerichtes findet dann Daniel 12, Vers 2, eine Auferstehung statt. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben und die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Das prophetische Bild enthüllt uns den großen Tag des Herrn, der mit dem Gnadenschluss beginnt und mit den 1000 Jahren endet, wenn die Sünde endgültig ausgetilgt ist. Wenn die Plagen vorüber sind, dann kommt Jesus wieder. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen alle Geschlechter der Erde. Amen.